Die Mega-UFO-Datenbank Capella. Offensichtlich sammelten die Agenten von ORSAP weltweit alles, was sie bekommen konnten, um es in ihre gigantische UFO-Datenbank zu laden. So gab es zwischen Februar 2009 und Januar 2010 eine Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen UFO-Forschungsverein MUFON und BAS. In diesem Zeitraum schickte MUFON mindestens 71 Sichtungsberichte an Bigelow. Keiner bei MUFON wusste damals, dass sie damit Teil eines geheimen UFO-Forschungsprojekts der Regierung wurden. Für Sichtungen im Ausland interessierte sich Bigelow natürlich ebenso. Er sprach den Forscher Christopher Rutkowski auf einer UFO-Tagung in Denver, Colorado an und bat den, ihn über interessante kanadische Fälle zu informieren. Derweil kontaktierte Kelleher den australischen Forscher Bill Chalker, um Informationen aus Australien und China zu erhalten. Im Mai 2009 besuchten mehrere Fallermittler und Übersetzer von BAS den brasilianischen Bundesstaat Ceará, von wo zahlreiche UFO-Angriffe auf Menschen mit teils tödlichem Ausgang berichtet worden waren. Es kam dabei zu einem Treffen mit brasilianischen UFO-Forschern. Keiner der Brasilianer ahnte, dass BAS im Auftrag des US-Militärgeheimdienstes unterwegs war. Das Einzige, was die Amerikaner wirklich wissen wollten, betraf die Antriebssysteme, erinnert sich Dr. Yander Torres, ein Mitglied des UFO-Vereins CSPU in Ceará. Im Juli 2008 beantragte ein Mitarbeiter von Bigelow bei der US-Flugaufsichtsbehörde FAA eine Änderung des Ansprechpartners, denn das National Institute for Discovery Science, an das die FAA bisher gemeldet hatte, gab es nicht mehr. Dem kam die Flugaufsicht auch nach, wenngleich erst am 11. Februar 2010. Fortan sollten sich Personen, die ein UFO oder andere unerklärte Phänomene melden wollten, direkt an BAS wenden. Doch was tat BAS mit all diesen Daten? Sie wurden von ORSAP in eine Mega-UFO-Datenbank eingespeist, die von niemand Geringerem als Dr. Jacques Vallée entwickelt worden war, ein französischer UFO-Forscher und Computerwissenschaftler, der jahrzehntelang Fälle gesammelt und untersucht hatte. 20 bis 25 Mitarbeiter, darunter viele Übersetzer, hatten das gigantische Datenlager in zweijähriger Arbeit aufgebaut. Es umfasste knapp 250.000 Fälle in 11 separaten Datenbanken mitsamt der dazugehörigen Dokumentation. Zeugenaussagen, Fotos, Videos, Aufnahmen, Skizzen, Analyseberichte. Vallée taufte es auf den Namen Capella. Capella enthielt die größten verfügbaren Datenbanken weltweit, unter anderem aus den älteren Forschungsprogrammen in den USA, Project Sign, Grudge und Blue Book, der spanischen UFO-CAT-Datenbank, der Fallmanagement-Datenbank der US-Forschungsorganisation MUFON sowie aus weiteren Beständen der kanadischen und britischen Regierung. Eingang fanden auch Fälle, die der deutsche Astrophysiker Illobrand von Ludwiger bereits Jahre zuvor in seinem Buch Best UFO Cases Europe für Bigelows Forschungsorganisation NITS zusammengestellt hatte. All diese Quellen, Sprachen und Formate in Einklang zu bringen, sei alles andere als einfach gewesen, berichtete mir Jacques Vallée in einem Interview mit Exomagazin. Wenn man die einzelnen Berichte betrachtet, kann man immer eine Erklärung oder eine Hypothese dafür finden. Aber wenn sich ein Muster bildet, dann ist das für Wissenschaftler natürlich von viel größerem Interesse, sagte Vallée. Unsere Herausforderung war, alles zusammenzuführen oder zumindest eine Plattform zu schaffen, von der aus wir Studien durchführen konnten. Mustererkennung, künstliche Intelligenz, erinnert er sich. Ich hatte einen Plan, wie all das in drei Phasen bewerkstelligt werden kann. Leider konnte nur Phase 1 abgeschlossen werden, da ORSAP nach bereits 2 Jahren wieder eingestellt wurde. Doch immerhin gelang es Vallée, das Data Warehouse fertigzustellen, mit einer übergeordneten Datenstruktur, die 11 Datenbanken umfasste und die es ermöglichte, zwischen den Datenbanken zu wechseln. Die Struktur des Data Warehouse beruhte auf dem 6-Schichten-Modell für anomale Phänomene, das Vallée und Eric Davis entwickelt hatten und das neben den physischen, psychologischen, physiologischen und parapsychologischen Aspekten auch antiphysikalische Aspekte erfasste, die der modernen Physik widersprachen, sowie kulturelle Aspekte. Denn die Informationen trudelten aus vielen Ländern herein und nicht überall verstanden die Bewohner unter UFO-Kontakt das Gleiche. Zudem wurden auch Angaben zu Verletzungen erfasst. Man habe viele hundert Nahbegegnungen zwischen UAP und Menschen registriert, bei denen es zum Tod oder immerhin zu Verletzungen gekommen sei, sagte Vallée. Allerdings oft nur zeitweilig, etwa eine Bindehautentzündung oder Lähmung. Kelleher zufolge sind aber auch Interaktionen dokumentiert, die eine positive Auswirkung auf die Menschen zu haben schienen, so der ehemalige Projektmanager, und zwar auf deren Weltanschauung. Was glaubt Vallée, der Entwickler dieser Mega-UFO-Datenbank? Was sind denn die Muster und Gemeinsamkeiten, die sich aus den abertausenden Fällen aus vielen Jahrzehnten ergeben, frage ich. Nun, wir haben festgestellt, dass Menschen auf der ganzen Welt immer dasselbe sehen, vom Silicon Valley bis zu Stämmen im Amazonas, erklärt er. Wie kann das sein? Es gäbe nur zwei Unternehmen, deren Logos rings um den Erdball erkannt würden, sagte der Forscher damals, Coca-Cola und Shell. Doch alle Menschen weltweit hätten alle dieselbe Konzeption von UFOs. Die Leute wissen genau, wovon man spricht, so Vallée. Jeder Soziologe oder Anthropologe wird Ihnen sagen, dass das sehr selten vorkommt. Er fährt fort. Was auch immer hinter dem Phänomen steckt, es ist auf dem ganzen Planeten verbreitet, in jeder Zivilisation. Außerdem habe er festgestellt, dass das Phänomen in Wellen auftrete. Jede Woche, jeden Monat käme es zu ein paar Sichtungen. Doch dann, so Vallée, gäbe es immer wieder Hochphasen. Während dieser Hochphasen ändert das Phänomen seine Struktur. Es gibt dann zum Beispiel mehr Fälle von Nahbegegnungen oder auch andere Arten von Begegnungen, erklärt der Astronom. Dies sei sehr interessant, weil es für bestimmte Zeiträume wiederkehrende Muster zwischen den Hochphasen gibt. Die hohe Geheimhaltungsstufe von OSAP gelte allerdings bis heute, darum könne er nicht mehr verraten. Wie Knapp, Kelleher und Lakatsky schreiben, sei das gigantische Data Warehouse gegen Ende von OSAP im Jahr 2010 mit einer zusätzlichen analytischen Schicht ausgestattet worden, mit dem Ziel, sie für die Auswertung durch künstliche Intelligenz vorzubereiten. Davon hält Vallée aber nicht viel. Die Daten stammten vor allem aus dem westlichen Kulturbereich und einige auch aus Russland. Doch über China wisse man sehr wenig, genauso wenig wie über Japan und Indien, von Afrika ganz zu schweigen. Bevor wir uns mit künstlicher Intelligenz befassen, sollten wir erstmal einen kompletten Überblick haben, fordert Vallée. Dies sei auch möglich, brauche jedoch eine Menge Zeit. Aber kaum eines der Projekte wird 5 oder 10 Jahre lang finanziert, so Vallée. Doch in der Privatwirtschaft ist alles möglich. Den OSAP-Insidern Knapp, Kelleher und Lakatsky zufolge liegt das Data Warehouse nicht auf einer ausrangierten Festplatte brach, sondern sei wieder aktiviert worden und derzeit an verschiedenen Stellen für staatliche Untersuchungen von UAP im Einsatz. Tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass die Datenbank mithilfe weiterer Vertragsunternehmen weiterentwickelt wird. Bei der virtuellen AI Expo 2021 stellte Joe Sherman, Partner von PricewaterhouseCoopers, Experte für cloudbasierte Anwendungen und ehemaliges Vorstandsmitglied der To the Stars Academy, das Projekt Phenomenon vor, das offensichtlich auf dem von Vallée entwickelten Data Warehouse basiert. Ziel war, die riesigen Datenbestände mithilfe von KI besser auszuwerten.